herzlich willkommen zu unserem Podcast
Kindheitsrebellen. Ich bin Annalena.
Und ich bin Anna.
Okay, Anna, dann starten wir mit Teil 2 unserer Doppelfolge. Beziehungsweise eigentlich ist es ja schon tatsächlich Teil 3 dieser Themenreihe Bedürfnisorientierung in der Kita beziehungsweise in der Krippe. Aber ja, eben haben wir beschlossen, dass wir die Folge nochmal splitten und 3 Folgen daraus machen, damit wir in Ruhe uns darüber unterhalten können. Deshalb sind gerade 2 Folgen online gekommen und wir können weitermachen mit dem Schlafen in der Krippe.
Sehr gerne. Wichtiges Thema.
Wir haben ja in dem ersten Teil dieser Doppelfolge auch ein bisschen über die Eingewöhnung gesprochen. Und das ist nochmal ein guter Punkt, glaube ich, wenn wir über Schlafen sprechen, weil Eingewöhnung eine der wichtigsten Voraussetzungen für Schlafen in der Krippe ist. Also die Eingewöhnung ist eigentlich die Basis dafür, dass Schlafen in der Krippe überhaupt gelingen kann. Und wenn die Eingewöhnung nicht erfolgreich abgeschlossen ist, dann ist, glaube ich, auch das Schlafen schwierig.
Mhm, weil wahrscheinlich das Sicherheitsgefühl fehlt, um sich entspannen zu können, um runterzukommen und dann auch gut zur Ruhe zu kommen, sodass die Kinder schlafen können.
Ja, genau. Ich glaube, für manche Kinder ist es, oder es gibt Kinder, für die das wichtiger ist und Kinder, für die das vielleicht auch nicht so wichtig ist. Ich muss gerade daran denken, dass das ja schon auch so ein bisschen so eine kleine Gruppenzwangssituation vielleicht auch ist. Und dass die Kinder, oder dass es Kinder gibt, denen das einfach nicht so viel ausmacht, weil sie ja dann einfach mit den anderen mitgehen und alle machen sich ja fertig und alle gehen ins Bett. Und dann gibt es Kinder, die da einfach so mitlaufen. Aber es gibt natürlich auch Kinder, denen diese Sicherheit ganz doll wichtig ist und die eine gute Beziehung einfach zur Bezugsperson brauchen, bevor sie in diesen neuen, dunklen Raum gehen können und sich da hinlegen können und sich da wohlfühlen können und auch zur Ruhe kommen können.
Und dann gibt es ja auch irgendwie noch unterschiedliche Typen oder auch Phasen in der kindlichen Entwicklung. Es gibt so, wenn ich an mein Kind denke, gab es so Phasen, da ist sie, keine Ahnung, zum Beispiel beim Essen auf dem Stuhl eingeschlafen. Also einfach, weil der Tag so aufregend und spannend war und dann war es so von einem Punkt auf den anderen so eingeschlafen. Und das stellt ja dann auch in der Krippe kein Problem dar, ne? Dann schläft das Kind und dann ist es okay. Aber herausfordernd wird es ja, wenn das Kind nicht zur Ruhe kommen kann und wenn es aber vielleicht auch gar nicht schlafen möchte.
Auf jeden Fall. Das ist auch immer wieder ein ganz großes Thema. Was es vielleicht erstmal auf den ersten Blick herausfordernd macht, ist, glaube ich, die Tatsache, dass Kinder eben beim Schlafen so super individuell sind, wie wir ja gerade schon festgestellt haben. Und dass sie da auch ganz viele unterschiedliche Bedürfnisse einfach haben. Das geht ja schon bei der Schlafgelegenheit los. Manche Kinder können vielleicht gut in so einem Gitterbett schlafen. Manche kennen das von zu Hause überhaupt nicht und finden das total befremdlich. Ich muss da immer an ein Kind denken, das bei uns im Gruppenraum in so einem kleinen Körbchen geschlafen hat.
Ach Gottchen. Ja. Ich stelle es mir ganz süß vor.
Das war so eine Art, also das war ein bisschen wie so ein Hundekörbchen und wir hatten das halt so mit Kissen ausgelegt und die Kinder haben das manchmal so als kleines Sofa benutzt, haben sich darin Bücher angeschaut und dieses eine Kind hat halt wirklich immer darin seinen Mittagsschlaf gemacht und damit war er in der Gruppe und wir sind da auch rumgelaufen, wir haben da sauber gemacht vom Mittagessen, wir haben da manchmal Dinge besprochen, während die Kinder geschlafen haben und das war aber, was er brauchte, um gut schlafen zu können. Und der hat wirklich tief und fest darin geschlafen und auch laut geschnarcht. Also der war wirklich voll im Tiefschlaf, aber er brauchte dieses Gewusel. Wo wir als Erwachsene vielleicht erstmal sagen würden, ne, hier kannst du auf gar keinen Fall schlafen. Ja. Hier ist es hell, hier ist es laut, wir rennen hier rum, wir streichen hier, genau. Wir fegen hier den Boden.
Ja, wir stören dich, du störst uns. So.
Genau, ja. Aber das war die beste Situation für den.
Ja, okay. Und meinst du, da kommt vielleicht auch sowas dazu, dass es ja dann sehr klein und vielleicht ein bisschen beengt war, dass er da einfach mehr Begrenzung hatte als in den anderen Betten? Oder war das auch möglich, das so ein bisschen begrenzter zu machen, um die Körperwahrnehmung einfach mehr anzusprechen?
Na, das war schon, also ich glaube schon, dass das einen Einfluss hatte. Mhm. Das war in den Betten nicht so unbedingt möglich. Ja. Und da hatten wir aber auch wirklich nur ausschließlich solche Gitterbetten.
Okay.
Und das ist, glaube ich, schon nicht mehr ganz so zeitgemäß auch. Es ist schon eine Weile her. Aber ja, es ist einfach cool, wenn man die Möglichkeit hat, verschiedene Schlafgelegenheiten anzubieten.
Mhm.
Gitterbetten, aber vielleicht auch freie Schlafflächen, wo die Kinder vielleicht auch ihren individuellen Abstand selbst wählen können. Ja. Vielleicht gibt es zwei Kinder, die gern ganz eng beieinander schlafen möchten, ja, und ihre Matratzen einfach zusammenschieben, mhm, möchten, weil, mhm, sie so eine Nähe brauchen und, ja, die Nähe vielleicht gar nicht immer unbedingt von der Fachkraft kommen muss, sondern auch, ja, von einem anderen Kind einfach kommen kann.
Ja, ist eigentlich auch eine gute Idee, ja.
Und so kann man sich's ja auch ein bisschen leicht machen, indem man einfach die Kinder ja entscheiden lässt, wo und wie sie am besten schlafen, mhm, können. Es gibt ja auch solche Matratzen, wo ja so eine Begrenzung vorgesehen ist, quasi solche, also das jetzt nicht so normale Bettmatratzen, sondern halt so, ja, Kita-Schlafmatratzen, mhm, die für den Bodenschlaf gedacht sind und wo aber ja noch so eine kleine Schaumstoffbegrenzung einfach vorgesehen ist. Ja, theoretisch kann man bei den Schlafgelegenheiten total kreativ werden, mhm, und wenn die Kinder das brauchen, in der Gruppe zu schlafen, warum nicht?
Ja, ja, und so flexibel wie man selber ist, so flexibel kann ja auch der Schlafplatz, mhm, des Kindes sein.
Ja, und da kann man ja auch gut erfragen, wie schlafen, ja, die Kinder zu Hause, was ist denen auch zu Hause wichtig.
Ja.
Klar kann ich nicht, wenn ich 10 Kinder habe, die in 10 unterschiedlichen Raumtemperaturen schlafen, mhm, wird es vielleicht schwierig, das zu berücksichtigen. Aber gerade sowas wie hell-dunkel kann man, ja, vielleicht auch mit verschiedenen Räumlichkeiten einfach abdecken. Ja. Da muss man natürlich auch immer schauen, wie die Personalsituation ist und ob die Aufsicht dann gewährleistet werden kann, wenn die Kinder in unterschiedlichen Räumlichkeiten schlafen.
Mhm.
Vielleicht auch so ein Stück weit die Festigkeit der Unterlage, also, mhm, oder die Anzahl der Kissen.
Oder Kuscheltiere.
Ja, genau. Ja. Also brauche ich eher viel Sachen um mich herum, mhm, und bin da gerne richtig doll eingekuschelt, sodass vom Kind gar nicht mehr viel rausschaut. Oder, ja, habe ich ein Kind, das nicht mal eine Decke braucht oder, mhm, so. Also, ja, das ist jetzt natürlich ein Extrembeispiel, aber, mhm, oder das nur eine ganz dünne Decke braucht oder ein Kind, das immer eine ganz dicke Decke braucht. Braucht mein Kind einen Schlafsack? Kann es den Schlafsack vielleicht überhaupt nicht leiden? Das sind alles so Dinge, die wir gut berücksichtigen können, ja, und wo wir einfach drauf schauen können, dass die Kinder so durch diese äußeren Umstände einfach schon mal eine gute Umgebung haben, in der sie sich wohlfühlen und einen, ja, angenehmen Schlafplatz einfach, wo sie sich gern hinlegen, mhm, weil sie wissen, das ist vielleicht genauso wie zu Hause oder das mag ich hier in der Krippe am liebsten. Kann ja auch unterschiedlich,
ja,
sein.
Ja.
Kann auch sein, so wie beim Essen man das manchmal hat, ne, wenn man sagt, mein Kind oder ihr Kind hat heute in der Kita Brokkoli gegessen und du denkst dir so, wow, zu Hause hat das Kind noch nie Brokkoli, ja, gegessen. So kann es ja auch mit den Schlafgewohnheiten, ja, sein, dass sie da in der Krippe einfach was ganz anderes brauchen.
Und ich glaube, diese ganzen vielen Voraussetzungen muss man ja gar nicht bereithalten, sondern man kann das ja einfach mit den Eltern abstimmen und dann gibt es vielleicht Kleinigkeiten, die sie mitbringen können. Vielleicht mal noch ein Stillkissen, um mehr Begrenzung zu schaffen oder wie du vorhin gesagt hast, einen Schlafsack oder sowas. Ich denke, da ist der Kreativität keine Grenzen gesetzt und ja, Kommunikation ist da das Mittel der Wahl.
Ja, und auch die Beobachtung einfach des Kindes, mhm, und seiner Bedürfnisse und wie reagiert das vielleicht auf unterschiedliche Sachen. Manchmal ist da ja auch vielleicht auch so ein neidischer Blick zum Bett des anderen oder so ein,
ja,
so ein kleiner Diebstahl, so wo man dann, mhm, weiß, okay, vielleicht sollten wir das für dieses Kind auch bereithalten.
Ja,
ja, genau. Und was, glaube ich, also was mir für Schlaf in der Krippe immer ganz wichtig ist und wo ich auch weiß, dass es in der Praxis einfach ein schwieriges Thema ist, ist die Tatsache mit dem Schlafen lassen generell.
Ja.
Also zum einen Kinder, die müde sind, noch rauszuzögern, weil es noch nicht die richtige Zeit ist.
Ja.
Und weil vielleicht in einer halben Stunde oder in einer Stunde es Essen gibt und erst danach geschlafen wird.
Mhm.
Oder auch Kinder, die nicht müde sind, ja, dann hinzulegen und zu sagen, du musst jetzt aber schlafen oder du musst dich ausruhen. Schlafen ist halt nichts, was man erzwingen kann. Und aus meiner Erfahrung, möglicherweise ist das in meiner beruflichen Laufbahn auch schon mal vorgekommen, dass wir solche strikten Regeln hatten und versucht haben, alle Kinder zur gleichen Zeit hinzulegen, ob müde oder nicht. Und ich kann sagen, das hat nicht gut funktioniert.
Ja.
Denn
anstrengend für alle, oder?
Ja, wer nicht müde ist,
ja,
der schläft auch nicht. Und, ja, dann kann ich 10-mal sagen, jetzt ist aber Schlafenszeit, leg dich jetzt hin.
Mhm.
Ja, hast du schon mal selber versucht zu schlafen, wenn du nicht müde bist? Das geht nicht.
Ja, ich kann immer schlafen, das ist schwierig. Ja. Aber ja, ich kenne solche Menschen, denen das so geht.
Aber wenn du wenn du wirklich ausgeschlafen bist, stell dir mal vor.
Annalena, ich kann mich an so eine Situation nicht mehr erinnern.
Okay. Weißt du noch, als du noch nicht Mutter warst?
Nein.
Nein, okay. Gut, lassen wir das. Vielleicht gibt es unter unseren Hörerinnen und Hörern ja jemanden, der schon mal ausgeschlafen war und sich an dieser Stelle vorstellen kann, wie es war oder wie es wäre, wenn er oder sie dann versuchen würde, wieder einzuschlafen. Ja. Das ist schwierig.
Oder wenn man so aufgeputscht ist. Mhm. Das kann ich mir dann vorstellen. Dass man dann versucht, zur Ruhe zu kommen, so zwanghaft und aber eigentlich noch so viel Gedanken im Kopf hat oder vielleicht irgendein Projekt hatte, was man gerade gemacht hat. Das kann ich mir in der Kita auch gut vorstellen. Die Kinder haben vielleicht noch was gespielt, was gebaut, war noch gar nicht fertig und jetzt wird gegessen und danach ins Bett. Das funktioniert vielleicht einfach nicht.
Und das ist ja dann auch Stress, der im Kind entsteht und bei uns und wo einfach dann auch der Cortisolspiegel so hoch ist, dass man dann einfach noch weniger schlafen kann. Und gleichzeitig gilt das auch für die Sache mit dem Wachhalten. Also auch das habe ich möglicherweise schon in der Praxis erlebt, dass halt, keine Ahnung, das Kind wird eine Stunde vor Mittagsschlaf oder vor Mittagessen so müde und du denkst dir, eigentlich müsste das jetzt schlafen. Und dann steht aber dem gegenüber die Tatsache, es gibt gleich Mittagessen und eigentlich, das war bei uns immer ein ganz großes Thema, eigentlich müssen wir alle, wenn die Kinder schlafen, unsere Pause machen oder der Großteil von uns. Und es kann sich keiner dann um ein waches Kind kümmern, weil die Person, die keine Pause macht, sitzt im Schlafraum. Ja. Und wenn ein Kind wach wird, dann muss es aus dem Schlafraum raus und dann ist da theoretisch keiner mehr. Das war halt immer so das große Problem dahinter. Ja. Und das ist auch was ich ganz doll kritikwürdig finde in der Kita-Praxis oder wo ich einfach, es gibt sicherlich auch Kitas, die das super umsetzen, aber das habe ich einfach wenig erlebt in der Praxis und wo ich denke, da müssen wir einfach bessere Konzepte für Pausenzeiten schaffen und für die Aufsicht während des Schlafs, um einfach solche Situationen zu vermeiden und um das hinzubekommen, dass es möglich ist, dass die Erzieherinnen und Erzieher sich eben um wache und schlafende Kinder kümmern können. Und dass nicht nur eine Person in dieser sensiblen Zeit vorgesehen ist. Das funktioniert einfach nicht.
Ja, also ich kenne Einrichtungen, in denen, also gerade die größer sind, die haben oft eine Wachgruppe, glaube ich, wo dann alle Kinder hingehen können, die wach sind. Da ist dann die Anzahl der Erzieherinnen, weiß ich nicht. Der Betreuungsschlüssel ist wahrscheinlich nicht so hoch. Aber auch das ist ja eine Möglichkeit, natürlich aber für die kleinen Krippenkinder, die vielleicht noch nicht mal zwei sind, auch eine Herausforderung und Hürde. Und gelingt denen dann alleine der Weg überhaupt vom Schlafraum zu dem Raum, wo die Kinder sein dürfen, die wach sind? Und also das ist sicherlich auch wieder herausfordernd, aber sicherlich auch ein Ansatz, um zu sagen, okay, in die Richtung kann es gehen. Wie kann man das umsetzen?
Ja, genau. Und dieses Wachhalten, also es geht ja nicht nur darum, dass wir damit sagen wollen oder dass wir sagen wollen, die Bedürfnisse der Kinder stehen an erster Stelle und wenn das Bedürfnis des Kindes jetzt ist zu schlafen, dann darf es schlafen. Nicht nur deshalb, sondern die Tatsache, was passiert, wenn ich das Kind wach halte, ist halt auch etwas, was wir dabei einfach bedenken sollten, weil, hast du schon mal dein Kind wach gehalten?
Ja. Manchmal so beim Autofahren, wenn es nur noch so kurze Strecken sind, dass ich versuche, dass sie nicht im Auto einschläft abends, sondern dass wir es noch bis ins Bettpark schaffen, weil wenn sie dann halt kurz einschläft,
dann hat man verloren.
Dann hat man verloren. Aber da geht es ja auch um Nachtschlaf, das ist ja auch nochmal was anderes.
Und gleichzeitig ist ja dieses Wachhalten mit einem hohen Aufwand verbunden, oder? Also man muss sich schon sehr
die ganze Zeit pieksen, dann darf man aber auch nicht zu übergriffig sein, damit das Kind, dass die Reize nicht zu krass sind und das nicht irgendwie quengelig wird oder das einfach alles zu viel findet.
Also man reißt sich als Fachkraft schon gefühlt ein Bein raus, das Kind wach zu halten. Das ist schon anstrengend. Mhm. Und dann kommt die Situation, in der die Kinder dann schlafen sollen.
Ja.
Und dann kommen sie nicht in den Schlaf. Ja. Und dann hat man halt auch wieder die Quittung, ne? Dann kriegst du die Quittung dafür, dass du versucht hast, das Kind wach zu halten, dass es dann so übermüdet ist, dass es nicht in den Schlaf findet und dass es sich die ganze Zeit total reinsteigert und ganz viel weint und aber einfach nicht mehr schlafen kann. Also wir tun uns damit vielleicht in dem Moment einen Gefallen, weil das Kind noch am Mittagessen teilnehmen kann, aber meist geht es dann in der Schlafsituation schief.
Und dann ist es wieder anstrengend für alle Beteiligten. Mhm. Ich kann mich an Situationen aus der Frühförderung erinnern, wo gerade kleinere Kinder zur Förderung gekommen sind, die einfach dann noch im Wagen geschlafen haben.
Mhm. Und dann geweckt wurden.
Und dann geweckt wurden oder geweckt werden sollten. Oder Kinder, die so müde sind, dass sie in der Förderung eingeschlafen sind. Mhm. Das hatte ich auch schon mal. Dann haben wir einfach gekuschelt. Das war dann okay. Aber das ist natürlich, ja, das passt zu dem Wachhalten. Aber das bringt natürlich in dem Fall auch nichts, weil ich kann keine gelingende Förderung mit einem Kind oder mit einer Familie machen, wenn das Kind gar nicht aufnahmefähig ist.
Ja, also wenn du mich aus meinem Schlaf reißen würdest und von mir verlangen würdest, dass ich irgendwas mache, Mathe-Hausaufgaben, auch Hubi spielen, nicht mal für Hubi spielen würde ich gerne geweckt werden. Also, nee. Hätte ich auch keinen Bock drauf.
Ja, vollkommen
verständlich. Stell dir mal vor, du wirst geweckt und sollst Buchhaltung machen oder so.
Ja.
Also, ich will jetzt hier nicht Frühförderung mit Buchhaltung gleichsetzen, aber manchmal macht man ja in der Förderung, also das soll ja auch dazu dienen, dass die Kinder Entwicklungsfortschritte machen. Ja. Also macht man vielleicht auch manchmal Dinge, die für die Kinder entweder sehr schwer sind oder die sie vielleicht auch nicht so gern machen, weil sie merken, dass es sehr schwer ist für sie. So wie mit mir und der Buchhaltung also. Deshalb dieser Vergleich. Und dann geweckt zu werden und direkt arbeiten zu müssen, ja letztendlich, war das schon echt mies, ja.
Naja, und das gibt ja auch keinen Erfolg, weil wenn da man nicht begeistert bei der Sache ist und da Interesse dran hat, wie soll das gelingen, dass es dann zu einem Erfolg führt? Das ist nur ein Durchquälen und ein Ertragen, bis es zu Ende ist, im besten Fall.
Ja, und bei Wachhalten musste ich gerade auch noch an was anderes denken, und zwar an die Frage, die Eltern vielleicht manchmal an uns richten, wenn sie kommen und sagen, mein Kind schläft abends total spät ein, wir möchten den Mittagsschlaf in der Kita weglassen.
Mhm.
Das ist, glaube ich, auch ein Thema, was uns immer wieder begegnet und was immer wieder auch für Konflikte sorgt oder für Unsicherheiten, wo wir uns einfach... Ja, wo wir einfach nie so richtig wissen, wie wir uns verhalten sollen.
Ja.
Also ich finde, da gibt es mehrere Herangehensweisen, weil es auch verschiedene Ursachen oder verschiedene Gründe für diesen Wunsch der Eltern gibt, glaube ich. Es ist nämlich ein Wunsch und kein Bedürfnis.
Aha.
Also, es gibt natürlich diese Kinder, die am Wochenende vielleicht schon gar keinen Mittagsschlaf mehr machen zu Hause und dann in der Kita aber noch irgendwie 2 Stunden schlafen und dann halt abends in der Woche mega spät ins Bett kommen. Und ich kann total verstehen, dass das auch für die Eltern und für die Familie belastend ist, gerade wenn vielleicht noch weitere Geschwisterkinder da sind und abends eigentlich Ruhe einkehren sollte und so, dann ist das sicherlich eine richtig blöde Situation. Jetzt ist halt die Frage, warum schläft das Kind in der Krippe noch so lang, während es zu Hause den Mittagsschlaf braucht? Also das bedeutet ja nicht automatisch, dass es den in der Krippe nicht mehr braucht. Das ist, glaube ich, häufig die Annahme der Eltern, dass sie dann denken, ja, wenn es das zu Hause nicht mehr braucht, dann braucht es das in der Krippe auch nicht mehr. Aber ich glaube schon, dass so ein Tag in der Krippe nochmal anders anstrengend ist als ein Tag am Wochenende in meiner Familie.
Mhm.
Und dass wir uns da, oder dass die Kinder sich da auch manchmal so dolle anpassen müssen und so doll den ganzen Tag irgendwie zusammenreißen müssen. Und es ist ja auch viel Konzentration und so, dass es vielleicht dazu kommt, dass sie einfach in der Krippe mittags viel, viel müder sind als zu Hause. Und sie dann wach zu halten, wäre richtig gemein.
Ja, schon, und ne?
Das, also erstmal wäre es, ist es blöd für die Erzieherinnen, die dann die undankbare Aufgabe haben, das zu erledigen und die ganze Zeit das Kind zu pieksen, damit es wach bleibt oder es zu beschäftigen. Und es ist gemein für das Kind, das eigentlich wirklich müde ist und nicht schlafen darf. Und am Ende ist es nämlich auch gemein für die Eltern, weil du holst am Ende aus der Kita ein völlig übermüdetes Kind ab, das fix und fertig ist und das abends dann auch nicht besser in den Schlaf kommt, weil es einfach... Also entweder du musst es dann selbst noch den ganzen Nachmittag bis zum Abend durchziehen und musst es wach halten, was irgendwie fies ist.
Und so für anstrengend.
Alle, ja. Und was nur für schlechte Laune sorgen wird bei allen Beteiligten. Oder du kriegst das Kind gut über den Nachmittag und es ist vielleicht am Nachmittag erstmal nicht mehr müde, aber es kommt dann auch abends nicht zur Ruhe, weil es so... also weil der Tag für das Kind so anstrengend war, dass es überhaupt nicht zur Ruhe kommen kann. Und dass es ihm gar nicht gelingen kann, entspannt einzuschlafen. Und dann wird die Einschlafbegleitung zum absoluten Horror.
Mhm.
Also in dem Fall, wenn die Kinder den Mittagsschlaf in der Krippe noch brauchen, weil sie müde sind, finde ich es halt schwierig, dem Wunsch der Eltern nachzukommen, weil wir dem Kind keinen Gefallen tun und weil wir letztendlich abends auch der Familie eigentlich keinen Gefallen tun. Worüber man natürlich nachdenken kann, ist, ob das Kind vielleicht diesen langen Mittagsschlaf noch braucht oder ob man vielleicht mit den Erzieherinnen darüber sprechen könnte, das Kind zu wecken nach einer bestimmten Zeit. Mhm. Wenn man Glück hat, sind die Erzieherinnen vielleicht so sensibel, dass sie die Schlafphasen des Kindes gut beobachten können und vielleicht sehen, wenn es gerade eh in so einer nicht mehr ganz so tiefen Schlafphase ist, weil aus dem Tiefschlaf möchte auch niemand geweckt werden. Das wäre optimal.
Ja, total.
Aber ansonsten ja, bin ich wirklich ein Freund davon, die Kinder schlafen zu lassen, wenn sie müde sind. Mhm. Auch wenn das vielleicht bedeutet, dass sie abends ein bisschen länger wach sind. Aber ich glaube, dass wir ihnen einfach nicht einen Gefallen tun, wenn wir sie wach halten, über den Nachmittag ziehen. Und dann, ja, der ganze Tag, also man kennt das ja auch von sich selbst, das kennst du jetzt wirklich, wenn man so müde ist und irgendwie noch den Tag rumbringen muss, weil man keine Möglichkeit hatte, einen Mittagsschlaf zu machen, sondern weil man eine bewegte Mittagspause vielleicht machen muss. Kannst du dich da hineinversetzen?
Ja, fühle ich gerade ja, sehr, ja.
So. Und dann ist es einfach... Ja, das ist einfach ein blöder Modus, finde ich, um seinen Nachmittag. Und der Nachmittag ist ja oft auch die einzige Möglichkeit für das Kind, außerhalb der Kita nochmal Zeit mit der Familie zu verbringen. Mhm. Und dann willst du doch die Zeit auch schön verbringen, ja, und nicht die ganze Zeit in so einem Dämmerzustand und in so einem ich will eigentlich schlafen.
Ja.
Das ist doch, ja.
Ich glaube, auch hier an der Stelle gilt für die Eltern, zu versuchen, die Perspektive des Kindes einzunehmen.
Mhm. Ja, ja, und ich glaube, das kann man als Eltern gut, sich in jemand hineinzuversetzen, der müde ist.
Ja.
ja, und einfach auch nochmal auch in der Krippe nochmal zu schauen, wie können wir das gut schaffen, dass Kinder, die wach bleiben, weil sie wirklich diesen Schlaf nicht mehr brauchen, dass die auch wirklich wach bleiben dürfen, dass Kinder unterschiedliche Schlafgelegenheiten nutzen können und dass wir einfach die Kinder, die im Laufe des Tages müde werden, außerhalb unserer geplanten Schlafzeiten trotzdem in den Schlaf begleiten können.
Mhm.
Ja.
Das hat bei uns immer ganz gut funktioniert. Ich habe mir am Anfang wahnsinnige Sorgen gemacht, bevor wir unser Kind in die Krippe eingewöhnt haben, weil sie immer noch ein Vormittagsschläfchen hatte vor dem Mittagsschlaf. Und ich mich gefragt habe, wie das gelingen kann in der Krippe, mhm, wenn eh alles schon so total aufregend ist. Und ich finde, dass die das immer sehr gut gemacht haben. Die haben einfach die Zeit genutzt, wenn sie rausgegangen sind. Das haben sie immer so terminiert, ungefähr, wenn sie müde geworden ist. Das war gegen 10, ungefähr vorm Mittagessen. Mhm. Und haben sie einfach ihren Wagen mitgenommen. Und dann konnte sie im Wagen eine halbe Stunde schlafen. Sie waren an der frischen Luft. Die anderen Kinder mussten jetzt nicht irgendwie extra Rücksicht nehmen. Es hat sich eh jemand darum gekümmert. Und dann hat sie aber nochmal geschlafen zum Mittag.
Und weißt du noch, wie lange das ging, dass sie da geschlafen hat?
Nicht so lange. Mhm. Das waren wirklich nur wenige Wochen.
Mhm. Das finde ich nochmal richtig gut, dass du das gerade gesagt hast, weil ich hatte gerade eine Schlafberatung mit einem 6 Monate alten Kind, wo es nämlich auch darum ging, wie wird das mit dem Schlaf, wenn das Kind in die Krippe kommt.
Ja.
Und ich glaube, das ist nochmal ein gutes Beispiel auch dafür, dass wir uns darüber so lange im Voraus gar nicht so viele Gedanken machen müssen, weil zum einen können die Kolleginnen und Kollegen in der Kita einfach flexibel darauf eingehen und schauen, wie sie das ermöglichen können. Und zum anderen ist es häufig so, dass sich das alles, was die Kinder so an Schlafgewohnheiten zu Hause haben oder an Schlafzeiten zu Hause, verschiebt sich ja mit dem Eintritt in die Krippe. Dann fallen plötzlich nochmal Tagschläfchen weg oder das Mittagsschläfchen fällt viel länger aus.
Ja.
Das ist ja so eine große Umstellung, diese Eingewöhnung und dieser neue Lebensabschnitt fürs Kind, dass sich da eh noch mal was daran ändert und dass wir auch wirklich mit dem Schlafverhalten unserer Kinder im Vorfeld relativ entspannt sein können, solange die Situation nicht für die gesamte Familie total belastend ist und darauf vertrauen können, dass sich in der Zeit sowieso alles noch mal neu sortiert.
Mhm.
Und deshalb müssen wir da im Vorfeld gar nicht groß dran rumwerkeln sozusagen an den Schlafzeiten, sondern können einfach gelassen darauf warten, ja, was die Eingewöhnung so mit sich bringt und was sich da vielleicht auch noch mal umstrukturiert.
Mhm.
Ja.
Und dass man da auch als Eltern darauf vertrauen kann, dass die Erzieherinnen ja auch Erfahrungen damit haben und schon vielleicht viele Fälle begleitet haben. Ich muss jetzt aber auch noch an einen ganz anderen Fall denken, wo sich das leider nicht so gut gegeben hat in der Krippe, auch in der Eingewöhnungszeit, dass das Kind ganz große Schwierigkeiten hat, grundsätzlich in den Schlaf zu kommen und auch in den Mittagsschlaf und dann gerade in dieser ungewohnten Umgebung. Und es hat auch nichts, hat so wie ein Beruhigungssauger oder so, dass es damit mit zur Ruhe kommen kann und was einfach schreit, bevor es einschläft.
Mhm. Auch zu Hause?
Zu Hause. Mhm, okay. Natürlich gibt es da nochmal andere Regulationsmöglichkeiten. Da ist Mama vielleicht noch da, Mama stillt auch noch. Mhm. Aber in der Kita ist das natürlich eine andere Situation. Wir haben auf einer Seite ein Kind, was mit dem Schlaf kämpft, was eigentlich müde ist, was aber nicht in den Schlaf kommt, nicht zur Ruhe kommt. Und auf der anderen Seite Kinder, die total müde sind und schlafen wollen und vielleicht immer wieder aus dem Schlaf gerissen werden. Also diese Situation gibt es ja auch, dass es da nicht so einfach eine Lösung für gibt.
Und da ist ja auch nochmal wichtig, genau das zu berücksichtigen, was wir vorhin schon mal gesagt haben, und diese Schlafsituation nicht so zu gestalten, dass das nur eine Erzieherin macht oder ein Erzieher, sondern dass wir wirklich auch da, eigentlich ist das eine Situation, in der wir vielleicht sogar mindestens die gleiche Personalstärke brauchen wie am Tag, wenn nicht sogar in manchen Zeiten, wo vielleicht viele Eingewöhnungen stattgefunden haben, sogar eigentlich noch ein bisschen mehr. Mhm. Und gleichzeitig ist in der Praxis ganz häufig diese Schlafsituation die Zeit, wo wir gucken, dass wir die Leute alle in die Pause schicken.
Ja.
Weil es ist ja so eine Mittagszeit und
ja, das nimmt man irgendwie von außen auch immer an. Wir haben jetzt ein Elterngespräch in der Mittagszeit in der Kita oder aus der Frühförderstelle vereinbaren wir Termine um die Mittagszeit zum Telefonieren, weil auch so wir als Außenstehende irgendwie denken, um die Mittagszeit ist es super entspannt.
Ist es ja ruhiger, wenn dann alle schlafen, ist es ja auch ruhiger. Genau. Aber diese Zeit, das halt zu begleiten, die brauchen wir halt wirklich. Ne? Und da auch nochmal zu gucken, gerade in solchen Fällen einfach nochmal zu schauen, okay, was können wir für das Kind in der Kita tun, damit es vielleicht nicht mehr so dolle schreien muss. Wobei, wenn du sagst, dass es zu Hause auch immer so ist, wäre es wahrscheinlich auch im Zuge einer zum Beispiel Schlafberatung eine Möglichkeit, einfach mal auf die Schlafzeiten zu gucken und zu gucken, ob die passen oder ob sich da vielleicht irgendwie was verschoben hat, dass das Kind entweder am Abend schon total übermüdet ist und die ganze Zeit sich so krass in den Schlaf schreien muss. Oder ob vielleicht die Schlafzeiten auch insofern nicht passen, als dass das Kind zu früh hingelegt wird und gar keinen Bock hat zu schlafen und deshalb halt die ganze Zeit schreit. Und das ist aber was natürlich erfordert, dass ich als Fachkraft in der Krippe, wenn wir jetzt bei der Krippe bleiben, auch die Möglichkeit habe, einfach individuell auf das Kind einzugehen und das gut zu beobachten und vielleicht auch mal auszuprobieren, was klappt. Das ist ja das Gute am Schlaf. Wir können ja nichts kaputt machen sozusagen, indem wir verschiedene Dinge probieren.
Mhm.
Klar sollten wir Veränderungen irgendwie auch kontinuierlich beibehalten und eine Weile ausprobieren, um zu wissen, ob sie wirklich wirken. Wenn ich irgendwie alle 2 Tage eine neue Form der Einschlafbegleitung ausprobiere, dann weiß ich nicht, ob das gut funktionieren kann. Das muss ich schon eine Weile probieren. Aber dafür brauchen wir halt Ressourcen einfach. Ja.
Und dass man auch nicht alles auf einmal probiert, sondern erstmal das ein, um zu gucken, wirkt das? Sonst ist es ja auch schwer, darauf zurückzuführen, was war jetzt erfolgreich und was nicht.
Ja, und dafür braucht es aber, gerade in solchen Fällen, wenn wir dann ein Kind haben, für das es besonders schwer ist, braucht es eigentlich in dieser Mittagsschlafsituation eine Person, die sich wirklich kontinuierlich darum kümmern kann.
Ja. Und da stoßen wir wahrscheinlich in ganz vielen Einrichtungen wieder an unsere Grenzen und sehen, die Rahmenbedingungen lassen das wahrscheinlich nicht dauerhaft zu.
Und da muss man einfach, also das ist halt auch die Schwierigkeit am Personalmangel, das ist wahrscheinlich auch ein Fall für eine Extra-Folge. Aber ja, das ist einerseits die Schwierigkeit am Personalmangel und andererseits sehe ich auch manchmal so ein bisschen die Gefahr, einfach immer zu sagen, ja, da haben wir nicht das Personal zu und das können wir nicht schaffen, ohne zu gucken, okay, was können wir vielleicht doch leisten. Mhm. Und sicherlich ist nicht alles machbar und auch nicht immer alles machbar, aber ich glaube, manchmal verfällt man auch in so eine Haltung von, ja, das schaffen wir sowieso nicht. Ja. Und diese Personalmangelsituation besteht ja schon relativ lang und ich glaube, man muss einfach da auch nochmal gucken, wie kann man Prioritäten setzen.
Mhm.
Und ich finde, diese elementaren Situationen wie Schlafen oder Essen sind schon zu priorisieren.
Da sind wir auch wieder bei Grundbedürfnissen.
Ja, ne? Genau. Wie können wir das erstmal erreichen? Und was sind vielleicht auch andere Sachen im Alltag, die dafür vielleicht auch mal wegfallen können oder die dafür nicht so wichtig sind? Ja.
Das denke ich auch. Und wir haben jetzt ganz viel über Mittagsschlaf gesprochen und Schlaf in der Krippe und in der Kita. Aber was ist denn eigentlich mit dem Nachtschlaf? Mittags kann man sagen, okay, wer nicht müde ist, muss nicht schlafen, das ist in Ordnung. Aber was ist nachts?
Ich glaube, der Nachtschlaf ist so ein umfangreiches Thema, dass wir das nochmal in eine neue Folge auslagern sollten, weil es da auch noch so viele Dinge gibt, die wir dazu besprechen können und so viele Fallbeispiele vielleicht auch oder so viele Praxissituationen, die wir dazu nochmal durchsprechen können, die sicherlich viele Eltern am Abend beschäftigen, dass wir das vielleicht nochmal gesondert machen sollten.
So machen wir das.
Und ich habe dazu gerade eine richtig gute Idee. Und zwar machen wir das einfach so, dass wir unsere Follower und Followerinnen bei Instagram befragen, was so ihre Themen zum Thema Baby- und Kleinkindschlaf gerade sind und was sie gerade so beschäftigt oder was sie dazu für Fragen haben. Dann haben wir nämlich richtig coole Beispiele und können darauf einfach in einer Schlaffolge gesondert eingehen.
Das finde ich ist eine sehr gute Idee. Es sprengt uns schon wieder den Rahmen.
Genau, es ist sonst zeitlich nicht machbar. Aber ich habe noch eine Frage an dich.
Sehr gut.
Und zwar hat meine Frage ein bisschen was mit unserer schlechten Organisation zu tun. Finde ich jedenfalls. Denn mir ist letztens aufgefallen, dass wir diese Frage noch nie geklärt haben und wir sind hier gerade in Folge 7.
Oh.
Anna,
ja.
Warum heißt unser Podcast eigentlich Kindheitsrebellen?
Ja, das ist eine gute Frage. Da wir unser Projekt ja schon so eine Weile planen und schon im Sommer angefangen haben und Namen gesucht haben und auch viele Vorschläge hatten, das war das, worauf wir uns gut einigen konnten, muss ich dir sagen, dass ich in der Zwischenzeit, also wir hatten auch diesen Instagram-Kanal schon und ich habe auch dann vergessen, das heißt, was wir uns überlegt haben.
Jetzt ist es natürlich sehr präsent. Weißt du es wieder, wir heißen?
Ich weiß, wie wir heißen. Das ist ja leider immer noch nicht die Antwort auf deine Frage. Ich rede ein bisschen drum herum, weil ich versuche es jetzt mal herzuleiten. Kindheit natürlich, weil es um Themen der Kindheit und der kindlichen Entwicklung geht. Erziehung, Beratung, alles Themen, die wir sicherlich anschneiden und schon angeschnitten haben. Und Rebellen, weil wir einfach kleine Rebellen sind, weil wir vielleicht andere oder in unserer Arbeit Dinge anders machen oder anders sehen, als es vielleicht die große Masse tut. Und in einigen Ansichten könnte man das vielleicht rebellisch nennen. Und möglicherweise setzt sich daraus der Name zusammen. Das habe ich jetzt so hergeleitet. Hatten wir uns das mal so überlegt?
Das war schlau. Wenn du jetzt unser gemeinsames Dokument öffnen würdest, dann würdest du sehen, dass genau das als Erklärung hinter unserem Namen steht.
Super.
Herzlichen Glückwunsch.
Danke. Ich hoffe, ich kriege eine Urkunde dafür.
Eine Kindheitsrebellen-Urkunde.
Mit Berwin.
Ja, schön, dass wir diese Frage geklärt haben. Mir ist nämlich vor kurzem aufgefallen, dass wir zwar eine ganz lange Vorstellungsfolge zu uns gemacht haben, aber halt einfach nie gesagt haben, wie wir auf diesen Namen gekommen sind.
Ich habe noch eine Frage für dich zur Bedürfnisorientierung. Mhm. Du darfst auch gerne ein bisschen darüber nachdenken. Konkret lautet meine Frage, wie kann sich bedürfnisorientierte Erziehung im Positiven auf die Gesellschaft auswirken? Denn Vorurteile oder Dinge, die ja öfter gesagt werden über Menschen, die ihre Kinder bedürfnisorientiert erziehen, hier, du erziehst hier einen kleinen Narzissten und jemand, der nur sich selber sieht, und wie soll das am Ende in der Gesellschaft funktionieren? Das ist ja ein sehr negatives Bild und auch nicht das, was wir wahrscheinlich sehen an der bedürfnisorientierten Erziehung.
Ich musste da gerade daran denken, dass ich vor kurzem ein Video dazu hochgeladen habe und dass da jemand kommentiert hat, der das halt nicht so sah. Also es ging unter anderem darum, also das war Weihnachten und es ging darum, dass man sein Kind nicht zu irgendwelchen Sachen zwingen sollte, nicht dazu, jemanden ein Küsschen zu geben, nicht darum, jemanden zu umarmen. Und ich habe in dem Video auch gesagt, dass ich denke, dass es nicht hilfreich ist, Kinder dazu zu zwingen, Danke zu sagen.
Ja.
Mit ganz viel Druck und zu sagen, wie sagt man Danke?
So. Ja.
Und da hat jemand kommentiert, dass sie das eben nicht so sieht. Das war auch ganz nett. Das war jetzt kein böser Ich hasse dich Kommentar, ja. Aber ich habe halt gesagt, ich sehe das so, dass man das vorleben sollte. Und die Person hat gesagt, ja, das sehe ich ja an der Gesellschaft, wie gut das funktioniert. Mhm. Und das ist ein Argument, was ich irgendwie ganz oft lese. Und ich frage mich, worauf wollen diese Leute hinaus? Mhm. Und was sehen sie konkret an der Gesellschaft? Mhm, also ja. Das sehe ich ganz oft als Gegenargument zu Bedürfnisorientierung. Dass okay. Leute sagen, ich sehe ja an der Gesellschaft, wie gut das funktioniert und das natürlich ironisch meinen mhm. und sagen, hier funktioniert gar nichts. Aber ich frage mich, wo wollen sie negative Auswirkungen einer bedürfnisorientierten Erziehung sehen?
Witzig, ich oder?
Ich sehe das irgendwie gar nicht so.
Nee.
Zum einen frage ich mich, wenn ich das an der heutigen Gesellschaft sehe, dann mache ich das ja wahrscheinlich an Menschen fest, die zumindest jugendlich sind, mindestens, mhm. wenn nicht sogar erwachsen. So, wer wurde denn vor 16 bis 20 Jahren oder so schon bedürfnisorientiert erzogen? Also ich habe schon das Gefühl, dass es, also natürlich gibt es diese Ansätze schon ganz lang, aber dass das so, dass es sich verbreitet und dass das auch mehr Aufmerksamkeit bekommt, habe ich das Gefühl, ist erst in den letzten Jahren eigentlich passiert. Das ist mal das eine, dass ich denke, dass wir noch gar nicht sagen können, was für Auswirkungen das hat. Und dann frage ich mich halt, okay, was gibt es zu kritisieren, was auf die Erziehung der Generationen zurückzuführen ist? Also ganz häufig wird ja dann wahrscheinlich so eine Debatte angeführt, wie die Leute wollen alle nicht mehr arbeiten, bla bla bla. Ich sehe das irgendwie nicht so und ich kann, also auch diese Argumente, die vielleicht hinter so einer die Leute wollen alle nicht mehr arbeiten Idee stecken, kann ich nicht so ganz nachvollziehen, weil, also wenn wir jetzt gerade mal auf dieses auf diesem Arbeitsbeispiel bleiben und darauf, dass, ich denke gerade an ein Video, wo jemand aus der Gen Z irgendwie über die Arbeitsbedingungen gesprochen hat und dass die Person halt gesagt hat, dass das irgendwie alles total, ja, dass einen das total kaputt macht, unter solchen Bedingungen zu arbeiten. Und ich finde, das ist kein Zeichen dafür, dass die ganze Generation nicht mehr belastbar ist, sondern das zeigt eigentlich vielmehr, dass man vielleicht, dass da vielleicht auch so ein Umdenken stattfindet und dass man auch sich auf einen Weg macht, nicht mehr seine eigenen Bedürfnisse so sehr hinten anzustellen, dass man sich für die Arbeit komplett kaputt macht und dass die Arbeit so das Allerhöchste ist und es nichts anderes mehr gibt. Natürlich ist Arbeit wichtig und notwendig und wenn wir keine Arbeit hätten, dann würden wir jetzt hier nicht sitzen und diesen Podcast aufnehmen, weil dann hätten wir kein Geld für die Technik und für alles andere. Aber ich glaube, dass eine bedürfnisorientierte Erziehung langfristig dazu führt, dass wir kleine Menschen erziehen, die ja einfach für ihre eigenen Bedürfnisse, also erstmal überhaupt die wahrnehmen und formulieren können und dafür einstehen können. Und denen es damit auch besser gelingt, die zu regulieren und einfach gut für sich zu sorgen. Mhm. Und solche Dinge wie zum Beispiel Burnout vielleicht nicht mehr unbedingt geschehen zu lassen.
Da habe ich auch gerade dran gedacht. Vielleicht eine steile These, aber man könnte ja vielleicht mal in die Richtung denken. Ja.
Man kann es natürlich, das ist jetzt hier meine ganz persönliche Meinung und ich kann es jetzt nicht belegen. Ich habe keine Studie dazu gemacht. Und sicherlich bräuchte es dazu Langzeitstudien, Erfahrungen, was auch immer.
Ja.
Aber ich denke schon, dass wenn wir unseren Kindern unsere Kinder von Anfang an in diese Richtung erziehen oder ihnen mit auf den Weg geben, dass sie ihre Bedürfnisse wahrnehmen dürfen, dass sie sie äußern dürfen, dass sie ihnen nachgehen dürfen, natürlich im Rahmen gesellschaftlicher Wert und Norm und dessen, was legal und irgendwie erlaubt ist. Aber trotz allem, wenn wir ihnen ermöglichen, einfach auf ihre Bedürfnisse zu achten, könnte ich mir schon vorstellen, dass sich das gesundheitsfördernd auswirkt. Und dass es sich auch insofern, also wenn ich meine eigenen Bedürfnisse und Wünsche gut unterscheiden oder wahrnehmen kann, dann kann ich ja auch die Bedürfnisse und die Emotionen anderer vielleicht besser einschätzen und bin empathischer.
Das habe ich auch gedacht,
was vielleicht in unserer Gesellschaft auch nicht das Schlechteste wäre.
Mhm.
Und jemand, der gelernt hat, auf die Bedürfnisse auch anderer zu achten, der würde vielleicht auch nicht blöde Kommentare ins Internet schreiben.
Ja.
Also das ist jetzt nicht auf diese Person bezogen, die dieses eine Video kommentiert hat, weil sie hat das wirklich wertschätzend formuliert und das war total in Ordnung. Aber was man manchmal unter solchen Videos liest und wenn gerade die Leute, die dann schreiben, ihnen hätte das ja auch nicht geschadet, wenn ja. irgendwie sie geschlagen wurden oder was auch ja. immer, dann denke ich mir, also die schreiben meistens nicht nur, mir hat das nichts geschadet, sondern die rasten komplett aus unter mhm. solchen Beiträgen oder Videos. Und das ist so unempathisch und die werden da auch teilweise so beleidigend, dass ich mir denke, lies deinen Kommentar nochmal und sag mir, es hat dir nicht geschadet. Mhm, also,
ja.
und das ist jetzt aufs Internet bezogen, sage ich mal, aber das begegnet uns ja auch im alltäglichen Leben.
Mhm.
Und ja, ich glaube schon, dass das so positive Auswirkungen hat und haben kann. Und ja, dass vor allem sowas wie Empathie eben auch durch bedürfnisorientierte Pädagogik und Erziehung einen höheren Stellenwert, glaube ich, bekommt.
Ja, das würde ich mir auch wünschen, als positive Auswirkung auf die Gesellschaft.
Vielleicht müssen wir in unserer Podcast-Folge in 20 Jahren unsere Studie zu diesem Thema vorstellen.
Genau, und dann merken wir schon mal ein paar Kinder vor, ja. die dann erwachsen sind, die wir so währenddessen immer so ein paar Aufzeichnungen machen mhm. und so eine selbst so eine Langzeitstudie.
Ja, genau. Das ist doch ein schönes Fernziel.
Total. Und hört sich auch gar nicht umfangreich übertrieben an. Nein. Nee, ist völlig realistisch.
Sehr gut. Ja, dann freue ich mich auf unsere Studie
mhm.
und auf die nächste Podcast-Folge, die wir aufnehmen.
Oh ja, darauf freue ich mich auch.